Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich mit dir mal über das Thema Endlichkeit sprechen. Ich weiß, das ist ein Thema, was der ein oder andere versucht immer wieder auszublenden, weil er sich natürlich mit der eigenen Vergänglichkeit nicht so auseinandersetzen möchte. Aber ich habe jetzt gerade vor Weihnachten wieder die Information bekommen, dass ein langjähriger Weggefährte, ein sehr erfolgreicher Unternehmer, ein Unternehmer, der zunächst in Amerika extrem durchgestartet ist, dann wieder zurück in die Heimat gekommen ist, hier nochmal neue Firmen gegründet hat, hier wieder Tausende von Kunden für sein Angebot begeistern konnte, plötzlich verstorben ist. Und damit ist von jetzt auf gleich im Prinzip ein sehr erfolgreiches Leben einfach so zu Ende. Und ich gehe jetzt einfach davon aus, dass die Familie gut versorgt ist. Ich gehe davon aus, dass die Kinder gut versorgt sind. Ich gehe davon aus, dass auch irgendwie durch den zweiten Geschäftsführer, der damit an Bord ist, die Kontinuität der Firma sichergestellt ist. Aber gleichzeitig ist es eben auch so, dass dieser Mann wahrscheinlich genau wie du oder ich auch eine ganz lange Liste von Dingen, die er immer noch mal machen wollte, immer noch offen und unerledigt hat. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle einfach noch mal daran erinnern, dass dieses später im Normalfall einfach nicht kommt. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass du dich hinsetzt und dir immer wieder Gedanken darüber machst, was will ich im Leben wirklich erreichen? Und manche Leute nennen das Bucketlist, andere Leute haben dafür andere Namen. Aber tatsächlich glaube ich, du musst auch einfach mal loslegen und diese Dinge abarbeiten, weil immer später, später, später ist einfach unterm Strich vielleicht irgendwann nicht mehr realisierbar oder eben auch irgendwie vielleicht, naja, ich sag mal, energieraubend, weil teilweise brauchen wir ja schon auch ein Ergebnis, um uns einfach für den nächsten Schritt zu motivieren. Fortschritt ist etwas, was einen immer wieder anspornt. Und wer diese ganzen Ziele in der Zukunft immer zwar vor Augen hat, aber niemals Ergebnisse feststellt, der wird vielleicht irgendwann auch so ein bisschen den Antrieb verlieren und dann in der Mittelmäßigkeit ja, versinken. Und genau davor möchte ich dich einfach schützen. Und dieser Impuls, der plötzliche Todesfall, war jetzt einfach nochmal so ein Wachrüttler, wo ich dachte, diesen Impuls muss ich vielleicht einfach mal weitergeben. Weil auch wenn ich jetzt den Namen von der Person nicht verrate, auch wenn du diese Person vielleicht gar nicht kennst, du wirst selber in deinem Leben genug Leute ja kennengelernt haben oder irgendwelche Schicksale miterlebt haben, wo es jemanden plötzlich wieder aus dem Leben gerissen hat. Und dann stehen da immer eine ganze Menge Menschen zusammen und sagen, was das für eine tolle Person gewesen ist und wie viele Chancen und Potenziale in dieser Person lagen und was diese Person alles noch vorhatte. Aber Fakt ist, es ist halt alles nicht fertig geworden und deshalb macht das in deinem Leben anders. Ich habe ja mein Leben radikal verändert, als sich beispielsweise die Geburt meines Sohnes ankündigte und ich einfach so diesen Wunsch in mir spürte, wenn mein Sohn da ist, möchte ich halt einfach auch viel Zeit mit dem verbringen können, weil ich einfach glaube, dass Geld und Immobilien und vielleicht sonstige Reichtümer, die man so im Leben akkumulieren kann, so auf der einen Seite eine gewisse Sicherheit gibt. Aber irgendwann kommt der Moment, wo du vielleicht von allem auch einfach genug hast, wo du weißt, ich komme jetzt gut über die Runden, ich brauche mir um meine finanzielle Zukunft keine Sorgen mehr zu machen, auch ungeplante Ereignisse, denken wir jetzt vielleicht auch mal an 2029, 2030, wenn dann in irgendeiner Form vielleicht tatsächlich dieser im Raum stehende Krieg hier auch Europa tangieren wird. Ja, da wird es halt irgendwie unangenehm, aber auf der anderen Seite weiß ich, ich kann mir alles leisten, ich kann alles regeln und das ist sicherlich schön, aber tatsächlich ist es so, wenn man diesen Level erreicht hat, dann muss man ja auch mal reflektieren, was gibt es darüber hinaus noch? Der ein oder andere, der schaut dann in Richtung Spiritualität, der macht sich dann Gedanken um eine höhere Instanz, der macht sich Gedanken um einen, weiß ich nicht, Vermächtnis, aber vielleicht sollte man auch einfach mal nicht zu sehr immer in die Zukunft denken, sondern einfach mal hier und jetzt einfach eine Menge Spaß generieren und einfach gucken, dass man das Beste aus den Tagen und Stunden macht, die einem so zur Verfügung stehen und dass man sich vielleicht auch nochmal irgendwann hinterfragt, ist Arbeit, auch wenn sie Spaß macht, vielleicht wirklich der Mittelpunkt des Lebens oder sollte er auch einfach mehr so als Instrument verstanden werden, um vielleicht andere Dinge im Leben möglich zu machen. Ich möchte dir einfach mal an meiner Geschichte so ein bisschen ein Beispiel ableiten. Das muss nicht unbedingt für dich die Leitlinie werden, aber ich finde es immer gut, wenn man mit Fakten und nicht nur mit, ich sag mal, unerreichten Zielen ja, wirbt, weil es gibt da draußen genug Leute, die sagen, du musst. Und wenn du genauer hinguckst, stellst fest, die haben selber davon nichts erreicht. Und das finde ich ist so, wie wenn die völlig übergewichtige Person dir irgendwelche Ernährungstipps gibt, wo man dann eigentlich denkt so, ja gut, okay, es macht hier erkennbar keinen Sinn zuzuhören. Und genau da möchte ich halt so ein bisschen den anderen Ansatz wählen. Also ich habe zum Beispiel für 2026 und auch für 2027 bereits die ganzen Schulferien eingetragen, weil ich einfach gesagt habe gegenüber meinem Team, wir machen ja eine Menge Events, wir sind extrem viel unterwegs, ich kriege immer mehr Anfragen von Leuten, die auch in-house mit mir arbeiten wollen, ich habe Vorträge, ich habe vielleicht auch noch andere Aufgaben, denen ich nachkommen muss, wir brauchen interne Termine, um uns im Team abzustimmen, aber ich habe gesagt, in den Weihnachtsferien, in den Osterferien, in den Sommerferien und in den Herbstferien stehe ich einfach nicht zur Verfügung. Ich habe die Zeiten komplett geblockt und werde jede sich bietende Möglichkeit nutzen, um mit meinem Sohn da auch irgendwelche Ausflüge zu machen. Wir werden zu einem Großteil der Ausflüge auch meine Frau mitnehmen, die aber als Angestellte einfach über ein gewisses Kontingent an Urlaubstagen nur verfügt und die einfach mental nicht dazu bereit ist, weil sie denkt, das funktioniert nicht, ihren Chef mal zu fragen, ob sie da zusätzliche unbezahlte Arbeitstage frei haben kann, damit sie einfach noch mehr Möglichkeit hat, mit uns auch auf Tour zu gehen. Und weil das einfach nicht Realität werden wird, habe ich einfach gesagt, dann machen wir halt einfach dauerhaft Papa-Sohn-Urlaube, weil sich das in der Vergangenheit auch immer als wahnsinnig spannend, naja, ich sag mal, herausgestellt hat. Also wir haben bereits jetzt eine weitere Tour in die Normandie geplant. Wir waren ja bereits in der Normandie zusammen, haben uns da die Bunker angeschaut. Jetzt werden wir an die andere Küste fahren, werden uns dort die großen U-Boot-Anlagen anschauen. Und letztlich ist es im Prinzip völlig egal. Das heißt also, mit meinem Sohn habe ich immer eine gute Zeit. Der findet immer irgendwas, was ihn begeistert. Der mag es, mit Papa abends in irgendwelchen Hotelzimmern zu sein. Der isst auch gerne in Restaurants. Der testet auch gerne neue Speisen. Der fährt auch gerne mit Papa Auto. Der macht auch immer irgendwelche gerne verrückten Sachen, die sich dann so unterwegs ergeben. Weil egal, wie gut du so eine Reise planst, ich finde, manchmal links und rechts siehst du so Dinge, wo du überlegst, ach, wusste ich gar nicht, dass das hier ist, aber könnten wir mal eben mitmachen. So hatten wir zum Beispiel letztes Jahr auf dem Weg von einem Ziel zum anderen gesehen, dass man da zwischendurch Kart fahren kann. Da dachte ich, ach komm, wir halten mal eben hier an, fahren noch eine Runde Kart. Das sind dann einfach so Sachen, die man mitnehmen kann. Dadurch kommst du dann halt ein bisschen später abends im Hotel an. Aber das spielt ja keine Rolle, wenn du keine Termine hast. Und von daher möchte ich einfach diese Möglichkeiten ja nutzen. Und ich möchte dich einfach inspirieren, das auch zu tun. Vielleicht hast du keine Lust, das mit deinen Kindern zu machen oder du hast keine Kinder, dann mach's mit Kumpels, dann mach's vielleicht auch einfach mit dir alleine. Selbst so super erfolgreiche Unternehmer wie Bill Gates haben sich ja, kannst du mal googeln, mit der Think Week ein Format etabliert, wo sie sagen, da ziehe ich mich einfach einmal im Jahr zurück, da nehme ich ein paar Bücher mit von ein paar sehr, sehr schlauen Leuten, mit denen ich mich einfach mal auseinandersetzen möchte und setze mich einfach mal eine Woche isoliert von der Umwelt, isoliert vom Tagesgeschäft, isoliert von Mitarbeitern, Kunden und vielleicht auch Familie hin, um einfach mir mal über meine eigenen Ziele und meine eigene Zukunft klar zu werden, die Strategie der Firma nochmal zu evaluieren und bestimmte andere Dinge zu optimieren und zu hinterfragen. Und insoweit, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man auch immer nicht nur auf den nächsten Auftrag, die nächste E-Mail, die nächste WhatsApp, die nächste Benachrichtigung auf LinkedIn, Facebook, Instagram oder sonst welchen Portalen schaut, sondern dass du dir auch immer wieder die Frage stellst, okay, was würde hier in meinem Leben wirklich auch einen Unterschied machen, was würde mich nachhaltig begeistern und dann musst du aber auch wirklich in die Umsetzung kommen. Also gerade mit dem Thema Bucketlist, da höre ich immer wieder von den verrücktesten Dingen, wo mir Leute erzählen, was sie alle noch machen wollen und dann denke ich einfach, okay, hast du konkret davon schon was geplant? Nee, geplant habe ich das noch nicht, aber eines Tages. Das Problem ist aber, wenn du mal so viel unterwegs bist wie ich und dann auch schon so viele Länder besucht hast wie ich, dann wirst du irgendwann merken, dass das Reisen im Alter zwar irgendwie verlockend erscheint, weil du davon ausgehst, du hast dann Zeit, du hast dann keine Verpflichtungen mehr, du hast dann vielleicht auch die finanziellen Rahmenbedingungen, du kannst dir das dann alles ermöglichen und erlauben, aber die Realität ist, ganz ehrlich, der ein oder andere Flughafen ist so gigantisch groß, dass wenn du dich da nicht auf so einem kleinen Wagen hin und her fahren lassen möchtest, das sicherlich keine Freude werden wird. Das heißt also, ich denke manchmal selber, wenn ich da nach so einer langen Flugreise dann irgendwie hier zum Gepäckband laufen muss, Mensch, da hätte ich besser mal Marschverpflegung eingepackt, da hätte ich besser mal noch Getränke gekauft, da hätte ich besser mal zwischendurch vielleicht irgendwo eine Pause eingeplant, weil das ist so weit. Und dann bist du ja mit deinem Gepäck in der Hand immer noch nicht am Ziel. Da musst du ja teilweise, je nachdem, wo du hin musst, dann auch noch hier Richtung Uber oder Richtung Taxistand. Auch das dauert. Dann stehst du da wieder rum. Dann musst du im Endeffekt gucken, dass du da ins Hotel kommst. Je nachdem, wo du dann hin willst, sind das ja auch nochmal eine Stunde oder zwei. Gerade als ich jetzt im November in Los Angeles war, habe ich das wieder erlebt. Dann sitzt du da nochmal anderthalb Stunden im Taxi. Das ist zwar vielleicht auf der einen Seite nicht aktiv anstrengend, weil du musst da nur hocken, aber wenn dein Fahrer dann irgendwie die Sache mit dem Bremspedal nicht so ganz kapiert hat und dann im Stau immer den Wagen so durchschüttelt, sodass du dann denkst, mein Gott, ich kotze dir hier gleich in die Karre, lern doch mal Auto fahren, bevor du Passagiere mitnimmst, dann wird ja einfach Reisen auch anstrengend und dann ist das große Ziel, was man da vor Augen hat, nachher gar nicht mehr so sexy. Oder du fährst irgendwo dann hin. Ich bin ja regelmäßig auch gerne in den Bergen, weil ich gerne wandern gehe, weil ich gerne die Natur erlebe, weil ich halt auch gerne die körperliche Anstrengung mag. Aber auch der Realität muss man sich ja stellen. Irgendwann macht der Körper vielleicht nicht mehr so mit. Und dann kannst du diese ganzen Sachen, die du dir da vorgenommen hast, nicht mehr machen. Und deshalb glaube ich, du musst das einfach frühzeitig machen. Auch im Hinblick auf Kinder. Mein Sohn ist jetzt 7. Und im Moment hat er noch richtig Bock, auch mit Papa Ausflüge zu machen. Der ist so bemüht, dass Ausflüge stattfinden, dass er mir zeitweise sogar sein Taschengeld anbietet. Oder ich hatte jetzt gerade hier im Winter meinen Schwiegereltern morgens, haben halt hier angerufen. Ich sage, hör mal, braucht ihr irgendwie Salz? Soll ich euch Streusalz kaufen? Ich würde das für euch bezahlen. Dann haben die gesagt, ja, das wäre super, wenn ich da ein bisschen was mitbringen könnte. Und dann habe ich mich drum gekümmert. Aber kaum hatte ich aufgelegt, wird mein Sohn, der neben mir saß, ganz ärgerlich. Ich sage, Papa, wenn du den Leuten immer diese Sachen bezahlst, dann haben wir später kein Geld mehr und dann können wir diese Ausflüge nicht mehr machen. Und dann habe ich ihm irgendwie versichert, dass ich immer noch ein bisschen Geld habe und er sich da keine Sorgen machen muss. Aber es zeigt mir einfach, dass mein Sohn diese gemeinsame Zeit, diese Ausflüge wahnsinnig zu schätzen weiß und er natürlich auch da vielleicht nächstes Jahr und übernächstes Jahr noch Interesse dran haben dürfte. Aber wir haben ja alle auch mal die Pubertät überlebt und durchlebt. Und in dem Zusammenhang erinnern wir uns vielleicht auch, dass plötzlich die Eltern gar nicht mehr so spannend sind wie früher, weil man sich irgendwie sicherer fühlt, weil man sich irgendwie selbstständiger fühlt, weil man irgendwie auch Freunde gefunden hat, die andere verrückte Sachen machen wollen. Und auch wenn ich glaube, dass ein paar von den Sachen, die ich mit ihm mache, Freunde niemals machen würden, zumindest nicht genauso spektakulär und gleichzeitig dann doch so sicher, dann wird er sicherlich an der einen oder anderen Stelle immer noch mal für Papa-Sohn-Urlaube offen sein. Aber du weißt ja nicht, wann diese Zeit zu Ende ist. Und letztlich kann es ja auch immer mal zu einer massiven Krankheit kommen. Egal, ob wir uns damit anfreunden wollen oder nicht, egal, ob uns diese Idee gefällt oder nicht, am Ende ist unser Leben endlich. Am Ende ist unsere Zeit hier endlich. Am Ende ist auch das, was wir heute können, nicht unbedingt der Maßstab für das, was wir morgen noch können, noch leisten können, noch leisten wollen. Und vielleicht können wir uns irgendwann auch finanziell nicht mehr leisten, weil sich das Leben halt anders entwickelt hat, als wir uns das ursprünglich überlegt haben. Und genau unter diesem Aspekt, glaube ich, ist es immer wieder wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht, wie kann ich im Hier und Jetzt so viele Erinnerungen generieren, dass ich selbst, wenn ich später nichts mehr machen kann, einfach aufgrund der ganzen Dinge, die ich da in meinem Kopf abgespeichert habe, noch so viel Freude empfinde, dass sich das unterm Strich dann trotzdem noch gelohnt hat. Also ich zitiere ja immer wieder meine Reise, die ich mit 30 nach hier Australien gemacht habe, weil das hat damals so unglaublich viel Geld gekostet. Ich war ja immer, ja, ich habe gutes Geld verdient, aber 7.200 Euro für so einen Urlaub auszugeben, das hatte ich noch nie gemacht und es ging ja nur um mich. Also es war ja jetzt kein Familienurlaub, ne? Der ein oder andere von euch denkt sich jetzt vielleicht an der Stelle, Philipp, wenn ich nur 7.200 Euro bezahlen müsste, dann wäre ich ja ein glücklicher Mann oder eine glückliche Frau. Aber ich war ja damals alleine, das heißt, ich musste ja im Prinzip das nur für eine Person bezahlen. Und das war so unglaublich viel. Aber ich wollte halt einfach diese Reise machen mit 30, weil ich damals gesagt habe, wenn ich dann 40 bin, wenn ich dann 50 bin, wenn ich dann 60, 70, 80 bin, dann werde ich vielleicht immer noch an diese wunderbare Reise zurückdenken, weil für das Geld habe ich ja nicht einfach nur den ganzen Tag Känguru gegessen, sondern ja auch eine ganze Menge Sachen erlebt und bin da im Land auch überall rumgeflogen. Also ich hatte alleine 8 Inlinesflüge in Australien gemacht. Ich war auf dem Hinweg noch in Shanghai, habe mir ein paar Tage Shanghai angeguckt. Ich war auf dem Rückweg in Peking, habe mir da Peking angeguckt, auf der chinesischen Mauer, habe das alles miteinander kombiniert und von daher, ich habe einfach heute immer noch tolle Erinnerungen an diese ganze Reise und habe dann auch, wenn ich so im Fernsehen immer mal wieder so Szenen gesehen habe aus Melbourne, aus Sydney oder vielleicht von so berühmten Küstenständen, Stücken wie den 12 Aposteln, dann guckst du und denkst, ja, da war ich. Und dann kommen diese Erinnerungen wieder hoch. Und dann durchlebst du die Reise nochmal. Dann bist du direkt wieder in einer positiven Grundstimmung. Dann freust du dich einfach, dass du da gewesen bist und möchtest vielleicht sogar auch in dem Moment dann nochmal hin. Aber der Vorteil ist, egal wie oft du da nochmal drüber nachdenkst, egal wie oft du dich dahin zurückversetzen kannst mental, es kostet dich ja kein extra Geld mehr. Und deshalb ist es aus meiner Sicht so wertvoll, wenn du relativ früh diese ganzen Sachen sammelst, weil wenn du diese ganzen Erfahrungen sammelst, dann hast du halt einfach den Vorteil, dass du sie einmal bezahlen musst, aber letztlich nennt man das Erinnerungsdividende. Du kannst mit jeder Erinnerung sozusagen Dividende aus diesem einmaligen Investment ziehen und das führt dazu, dass du irgendwie die ähnlichen Emotionen erlebst, dich weiter glücklich fühlst und damit vielleicht auch mal ablenken kannst, wenn es dir mal gerade nicht so gut geht. Aber du hast keine zusätzlichen Ausgaben. Und ich glaube einfach, es ist wichtig, früh im Leben bestimmte Investitionen zu tätigen, weil es einfach günstiger ist. Also mal losgelöst davon, dass alles teurer wird, mal losgelöst davon, dass die Preise halt allgemein, egal in welchen Lebensbereich du schaust, permanent steigen. Mein persönlicher Aha-Moment war, als ich so Anfang der 20er auf einer Veranstaltung in Stuttgart gewesen bin. Ich hatte damals einen Verkaufstrainer kennengelernt über digitale Medien, primär Hörbücher. Brian Tracy heißt er. Wenn du den jetzt recherchierst, tu dir selber einen Gefallen und guck das alte Material an, weil ich finde, die guten Zeiten von Brian Tracy sind jetzt vorbei. Der kann nicht loslassen, der möchte halt irgendwie immer noch weiter seine Marke kapitalisieren und seine Erfahrungswerte vermarkten. Der hat schon versucht, seinen Sohn in der Firma als Nachfolger zu etablieren. Der spielt aber nicht auf dem gleichen Level und von daher ist das jetzt wahrscheinlich keine belastbare Strategie. Der ist immer noch irgendwo gefragt und hält hier und da immer noch mal Vorträge. Aber der Mann ist jetzt halt einfach alt. Der kann nicht mehr so richtig stehen. Der hat ein aufgequollenes Gesicht. Das heißt, wenn das dein Erstkontakt ist, wirst du meine Faszination vielleicht nicht ganz nachvollziehen können. Aber gerade wenn du dir das alte Material anguckst und dann auch mal so Bücher liest wie Eat the Frog, das, ich weiß nicht genau, wie das in Deutsch heißt. Ich habe das damals alles in Englisch konsumiert. Aber einfach so eine universal gültige Aussage beinhaltet, dann wirst du halt einfach merken, das macht schon Spaß, sich mit dem Material auseinanderzusetzen, damit du jetzt nicht gleich das Buch kaufen musst. Eat the Frog ist im Prinzip einfach eine Beschreibung, wo Brian Tracy sagt, wir alle haben in unserem Arbeitsalltag und in unserem Leben allgemein diese Problematik, dass wir teilweise morgens aufstehen und dann gut gelaunt in den Tag starten. Und wir wissen, da gibt es 21 Sachen, die möchten wir gerne machen. So Dinge, die leicht von der Hand gehen, die man schnell mal eben wegarbeiten kann. So Dinge, die man mal eben loswerden könnte. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite so ein paar Sachen, meistens nur eine einzige Aufgabe pro Tag, die macht einem echt so ein bisschen Bauchschmerzen. Die ist anstrengend, die macht keinen Spaß. Die will man so ewig vor sich herschieben. Und Brian sagt einfach, Eat the Frog heißt also, beginne mit dieser Aufgabe als allererstes, weil dann hast du danach einfach einen leichten Lauf durch den Tag. Wenn du dich morgens einfach an den Schreibtisch setzt und dich dann einfach in Anführungsstrichen disziplinierst und vielleicht quälst, das kann man ja einfach unterschiedlich interpretieren und sagst, ich mache das jetzt, weil es gemacht werden muss und ziehst das dann einfach mal ungestört durch, weil jede Störung ist auch wieder eine Chance, abgelenkt zu werden und dann die Lust zu verlieren. Deshalb, du isolierst dich von der Außenwelt, du ziehst das einfach mal durch, du machst einfach mal einen Haken da dran und du wirst danach mit so einer Leichtigkeit den restlichen Tag durchleben, weil du so glücklich bist, dass du diese fürchterliche Sache vom Tisch hast, dass du einfach vermutlich in den anderen die Aufgaben, die dir ohnehin leicht von der Hand gehen würden, einfach viel, viel besser performen wirst. Und das ist im Endeffekt so ein bisschen eine von diesen Aussagen von Brian Tracy und er hat noch ganz, ganz viele andere. Und ich war damals so ein totaler Fan von dem und ich habe vor allen Dingen auch gerne seine Hörbücher gehört. Bin früher immer viel Fahrrad gefahren und beim Fahrradfahren hatte ich da einfach Brian Tracy im Ohr. Kann mich heute auch noch, wenn ich so durch Leverkusen und Umgebung fahre, dann an verschiedenen Stellen an bestimmte Impulse erinnern, weil manche Hörbücher habe ich auch öfter gehört. Und bei Brian war es halt einfach so, ich war so ein richtiger Fanboy und bin dann tatsächlich irgendwann mal auf die Aktion aufmerksam geworden, dass Brian Tracy, der ja US-Amerikaner ist, hier nach Deutschland kommt. Und er war dann tatsächlich in Stuttgart auf einer Veranstaltung und wollte da halt so einen ganzen Tag Vertriebsseminar machen. Und das war auch teuer, das war auch schwierig, weil damals war das für mich einfach schon immer noch eine große Reise. Es ist zwar nur 3 Stunden von Leverkusen bis nach Stuttgart, vielleicht 3,5, je nachdem, wie die Verkehrslage ist. Aber ich war noch nicht so wie heute. Weißt du, heute steige ich morgens in den Flieger, fliege da irgendwo hin, bin abends vielleicht wieder zurück. Ich habe jetzt gerade eine Reise geplant, da fahre ich mal eben zum Düsseldorfer Flughafen, parke da mein Auto, steige dann da in den Zug, fahre dann mal eben nach Hannover, mache da einen Workshop, fahre dann direkt nach dem Workshop mit dem Zug nach Dresden, mache dann da einen Vortrag, gehe dann nach dem Vortrag zum Flughafen, fliege dann von Dresden zurück nach Düsseldorf, wo ja mein Auto dann steht, steige ins Auto und bin dann abends wieder zu Hause. Das sind ja heute alles so Kleinigkeiten für mich. Ich fliege heute morgens los, meinetwegen nach München, weil ich da kurz ein Gespräch habe, fliege abends wieder zurück. Ich mache irgendwelche Sachen in Amerika, wo ich einfach mal kurz eben losfliege, einfach vielleicht nur im Konferenzraum sitze und dann am letzten Abend der Veranstaltung schon wieder im Flieger sitze, wo andere Leute sagen, was hast du in Amerika gemacht? Sag ich, nix, ich habe mir nur das Seminar angehört und ansonsten keine zusätzliche Zeit investiert. Und das war aber früher eben ja nicht der Fall. Da war ja so eine Reise nach Stuttgart und ich bin tatsächlich da auch hingeflogen. Das war irgendwie doch echt noch mit Aufwand verbunden. So wie der ein oder andere von euch, den ich zu meinen Offline-Events einlade, mir dann immer sagt, oh Philipp, Österreich, das sind 8 Stunden. Oh Kassel, das sind 4 Stunden. Oder wenn jemand aus Österreich kommt, da muss ich 6 Stunden Auto fahren, wo ich mir immer denke, hör auf zu jammern und mach einen Plan. Am Ende des Tages wird dir da unterwegs ja vielleicht auch eine gute Idee kommen. Vielleicht wirst du die Zeit anderweitig nutzen können. Am Ende lohnt das Jammern nicht, weil Jammern füllt keine Kammern. Du musst halt einfach auch mal bestimmte Fakten akzeptieren, dich den Herausforderungen stellen und einfach mal durchziehen. Und dann wirst du am Ende des Tages merken, das hat sich wieder gelohnt. Aber worauf ich hinaus will ist, das war damals halt für mich ein großes Ding. Einmal von der An- und Abreise, dann halt noch Hotel drumherum organisieren, weil ich einfach nicht die Erfahrung hatte. Denk mal, ich war so Anfang 20. So, und dann musste ich da noch die Seminarticket kaufen. Dann habe ich im Vorfeld den Veranstalter kontaktiert. Ich sage, hör mal, ich bin so ein Fan von Brian Tracy. Ich würde da gerne ein Foto mit Brian Tracy machen, einfach für mich persönlich. Da hat er gesagt, Brian Tracy hätte explizit mitgeteilt, dass er unter keinen Umständen also Fotos machen würde. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, dann kenne ich jetzt die Gedankenlimits des Veranstalters. Das müssen ja nicht zwingend meine Limits sein. Aber jetzt mache ich mir erstmal Gedanken darüber, wie ich da hinkomme. Naja, und da ich geflogen bin, war ich ganz, ganz früh dann da. Viel, viel früher, als die Veranstaltung losging. Die war auch tatsächlich im Flughafengebäude. Ich bin dann direkt zu der Veranstaltung hin, wollte da einchecken. Die waren aber noch gar nicht bereit. Ich habe dann nur gefragt, ob ich meinen Rucksack da reinlegen könnte. Die wollten das eigentlich nicht, weil drin noch das Reinigungspersonal war. Aber irgendwie haben die anhand meiner Fragestellung und vielleicht auch an meiner Bewegung Richtung Tür gemerkt, das war eigentlich nur eine Information. Das war gar nicht so wirklich die Bitte um Erlaubnis. Ich bin also da rein, habe ruckzuck meine Tasche in die zweite oder dritte Reihe gelegt, weil erste Reihe war für VIPs reserviert. Ich hatte kein VIP-Ticket. Ja, und dann habe ich mich draußen im Foyer aufgehalten, bis es dann irgendwann losging und dieser Check-in begann. Als wir dann alle reinlaufen durften, das war ja freie Sitzplatzwahl, gab es ein riesiges Gedränge. Ich hatte halt Vorteil, weil ich wusste ja, dass ich bereits einen reservierten Platz habe. Bin da so ein bisschen entspannter dann da rein, saß dann irgendwann da auch in der zweiten oder dritten Reihe und dann ging dieses Seminar los. Und dann habe ich dazugehört und mitgearbeitet, habe mich immer mal gemeldet und was reingerufen. Und Brian hat mich dann auch mehrfach drangenommen, weil er fand das irgendwie, glaube ich, ganz gut, was ich da so gesagt habe. Und als dann die erste Pause war, habe ich dann auch gesagt, hey Brian, can we take a picture? Und dann sagte er, ja, sure, no problem. Dann bin ich nach vorne und dann haben wir ein Foto gemacht und dann fanden das andere cool. Dann haben 3, 4 andere auch ein Foto gemacht. Das Foto musste ich damals noch mit so einer Digitalkamera machen. Ich hatte die kleinste Digitalkamera der Welt. Das war die Sony P1. Die kostete damals 2000 Mark. Keiner hatte ein Handy dabei, mit dem man Fotos machen konnte. Also ich bin schon ein bisschen älter. Und das ganze Event liegt auch schon ein paar Tage zurück. Aber tatsächlich war es dann so, ich hatte dann dieses Foto. Und dann habe ich im Endeffekt weiter an dem Seminar teilgenommen. Und dann war Mittagspause. Und in der Mittagspause hatte ich mich dann in diese große Schlange angestellt fürs Buffet, weil ich ja einfach nur ganz normal Teilnahme an der Mittagsverpflegung im Rahmen der Allgemeinheit hatte. Da kam dann aber jemand vom Team zu mir und tippte mich so auf die Schulter und sagte, Herr Semmelroth, Sie sind doch der Freund von Herrn Tracy. Und dann habe ich jetzt nicht Nein gesagt, auch wenn jetzt Tracy wahrscheinlich das so nicht hätte bestätigen können. Aber ich dachte, was soll ich den Leuten immer erklären, wenn sie einen Denkfehler haben? Ich muss denen auch mal die Chance geben, eigene Erfahrungen zu sammeln. Ich muss nicht jeden korrigieren. Also habe ich gesagt, ja, ich bin sehr freundschaftlich verbunden mit Brian Tracy. Und daraufhin sagte sie, ja, dann kommen Sie doch bitte mit. Sie essen natürlich mit Herrn Tracy zusammen. Und dann hat sie mich hinten in den VIP-Bereich geführt und dann kriegte ich tatsächlich auch an so einem 12er-Rundtisch. Da waren mehrere so Rundtische in diesem VIP-Bereich, weil die hatten den ganzen VIPs eine zusätzliche Mittagssession mit Brian Tracy verkauft. Das heißt also nicht nur Essen im exklusiven Rahmen an so großen 12er-Rundtischen, sondern darüber hinaus eben auch noch mit Brian Tracy, der dann während der Mittagspause nochmal einen Zusatzvortrag für die VIPs halten sollte. Und dann saß ich da mit ganz großen Namen der deutschen Speaker-Szene. Nikolaus B. Enkelmann, müsstest du vielleicht auch mal googeln, der hat auch ein paar krasse Inhalte vor vielen Jahren publiziert, hat dafür auch das Deutsche Verdienstkreuz bekommen für seine, weiß ich nicht, nennen wir es mal, Beteiligung an der Weiterbildung der deutschen Bevölkerung. Und der ist inzwischen aber verstorben. Den gibt es also auch nicht mehr, genauso wie so ein paar andere, die da wahrscheinlich am Tisch saßen, an die ich mich jetzt im Detail nicht mehr erinnere. Aber jedenfalls, ich habe da nicht nur an diesem Tisch gesessen, sondern ich habe den Platz neben Brian Tracy bekommen. Ja, und so sind wir da ins Gespräch gekommen und Tracy hat das jetzt auch nicht gestört, weil der kannte mich ja jetzt gefühlt schon aus diesem Seminar. Das war also einfach ein gutes Setting. Und als Tracy dann aufgestanden ist und seinen Vortrag halten sollte, kamen dann auch Leute am Tisch, die so ganz neugierig so den Kopf nach vorne streckten und sie sagten, Herr Semmelroth, woher kennen Sie Brian Tracy? Weil die kannten sich alle untereinander, aber mich kannte natürlich niemand in dem Bereich. Und dann habe ich nur gesagt, wer viel reist, lernt viele spannende Menschen kennen. Weil ich einfach dachte, das gibt nicht zu viel Preis und gleichzeitig wertet es meine Position nicht ab. Naja, und dann haben die einfach nur so genickt, als wenn das super schlau war, was ich da gesagt habe und haben mich dann da in Ruhe essen lassen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich dir das Ganze erzähle. Und zwar folgendes, ich habe dann nach dieser Mittagspause wieder am Seminar teilgenommen und nachmittags nach so einer Mittagspause ist die Spannung und die Anspannung in so einem Raum ja meistens etwas gelöster. Die Leute sind alle irgendwie in so einer Art Suppenkoma. Der ein oder andere ist immer noch in so einer Verdauungspause. Irgendwie ist dann auch das Tempo nach so einer Mittagspause meist ein bisschen entspannter, weil alle haben jetzt inzwischen irgendwie Zufriedenheit erlangt. Und so kommst du dann auch mit dem einen oder anderen, den du morgens noch nicht kanntest, ins Gespräch. Und ich sitze dann da halt neben jemanden, mit dem ich jetzt ja bisher noch keine wirklichen Berührungspunkte hatte. Aber irgendwann sage ich immer, wer bist du denn eigentlich? Was machst du denn und wie alt bist du? Und dann erzählt er mir irgendwas, was er da beruflich macht. Und das habe ich alles vergessen, weil es uninteressant für mich war. Aber was ich niemals vergessen habe, die Person war 57 oder 58 Jahre alt. Und erzählte mir dann, was sie sich hier von dem Seminar erhoffe. Und ich höre da so zu und in dem Moment hat es bei mir im Kopf Klick gemacht. Ich habe gedacht, wie krass ist das denn? Der Typ und ich, wir zahlen jetzt exakt das gleiche Geld für den gleichen Input. Wir sitzen im selben Raum, wir bekommen dieselben Strategien, wir haben dieselben Möglichkeiten, mit diesen Strategien nachher Kunden zu gewinnen, vielleicht höhere Preise durchzusetzen, bessere Strategien in der Firma zu implementieren. Und ich habe jetzt mindestens 30 Jahre mehr Zeit, von diesem Input zu profitieren als der Kollege neben mir, weil der ist jetzt meinetwegen 57, 58, der wird vielleicht bis 65 arbeiten und dann irgendwann in Rente gehen. Und ich stehe ganz am Anfang meiner beruflichen Karriere und habe noch alle Chancen offen. Damals wusste ich noch nicht, dass ich niemals in Rente gehen werde. Wenn es gut läuft, werde ich irgendwann einfach bei der Arbeit tot umfallen, weil dann weiß ich, dann war ich bis zum letzten Tag glücklich, weil Pause ist für mich überhaupt kein erstrebenswerter Zustand. Aber das ist eine andere Geschichte. Nur die Botschaft hier ist, ich habe einfach früh angefangen, sehr viel Geld in persönliche Weiterbildung zu investieren, sehr viel Geld in Wissensakkumulation zu investieren, sehr viel Geld da rein zu investieren, mir Zugang zu kaufen zu anderen Leuten, zu anderen Netzwerken, zu anderen Gesprächspartnern und damit natürlich auch einfach den Weg zu anderen Ergebnissen geebnet. Weil tatsächlich ist es ja so, du brauchst ja für das eine oder andere großartige Ergebnis, was du im Leben erreichen willst, externe Hilfe. Wenn du beispielsweise in Aktien oder ETFs oder vielleicht auch in Kryptowährung oder in Vermögenswerte wie Immobilien investieren willst, dann wirst du das ja nicht unbedingt aus dem Elternhaus mitbekommen, was du dafür wissen musst und du wirst es vor allem mal nicht in der Schule gelernt haben. Jetzt kannst du da mit zwei, drei Kryptoscammern im Internet schreiben. Das ist vielleicht nicht unbedingt so zielführend, außer wenn du wissen willst, wie werde ich das Geld möglichst schnell los in dem Bereich. Aber wenn du das Geld vermehren möchtest, dann musst du ja mit Leuten reden, die da einfach einiges schon am Laufen haben, die Frage, wie gehe ich am besten vor, wie muss ich mich verhalten, wie organisiert man sowas, alle schon professionell beantwortet haben. Und diese Leute gibt es ja da draußen. Und die sind aber ja nicht einfach nur mit einem Schild auf dem Kopf unterwegs, sondern die muss man ja finden. Und jetzt kannst du natürlich anfangen, in der Fußgängerzone eine Umfrage zu starten, bezogen auf dein Problem einfach mal rumzusuchen, bis du durch Zufall jemanden findest. Oder du erhöhst einfach deine Chancen, solche Leute in Masse kennenzulernen, indem du auf bestimmte Veranstaltungen gehst, wo diese Leute zusammenkommen. Ich meine, Messen und irgendwelche Seminare sind dann natürlich ein Ansatzpunkt. Aber das Problem ist, dass der eine oder andere eben hier den falschen Schwerpunkt setzt. Viele versuchen, möglichst günstig auf irgendwelche Events zu kommen. Und ich würde dir aus der heutigen Sicht sagen, guck, dass du auf möglichst wenig Events gehst, aber zu den Events gehst, die sehr teuer sind. Weil teuer vorqualifiziert das Publikum. Spinner, Leute, die pleite sind, Leute, die nur Träume haben, aber niemals in die Umsetzung kommen, Leute, die irgendwie mit dem Rücken finanziell an der Wand stehen oder die allgemein, ich sag mal, vielleicht einfach keinen großen Erfolg haben, die können sich ein teures Ticket nicht kaufen. Deshalb wirst du die auf diesen Events nicht finden. Und die anderen Leute, die da sind, können sich das vielleicht locker leisten. Und das sind genau die richtigen Gesprächspartner. Weil Leute, die bereits im Leben was erreicht haben, haben halt einfach auch den Wunsch, das weiterzugeben, weil sie dadurch beweisen können, dass sie kein Glück hatten, sondern genial sind. Wenn es jemand anderen gelingt, beispielsweise mit von mir vermittelten Strategien, gleiche oder bessere Ergebnisse zu erreichen, dann zahlt das ja letztlich auch darauf ein, dass ich ein ganz schön schlauer Kopf sein muss, weil es ja durch meine Strategie ermöglicht wurde, das zu erreichen. Und das ist für viele Leute, die viel hingekriegt haben, so ein bisschen der Antrieb, einfach Wissen weiterzugeben. Leute, die nichts wirklich können oder die immer nur Glück gehabt haben oder die gar nicht genau wissen, warum bestimmte Sachen funktioniert haben, die werden immer so tun, als wenn es unheimlich kompliziert ist. Die würden immer versuchen, irgendwie was zurückzuhalten, weil sie es teilweise selber ja nicht kapieren, wie sie zu dem Ergebnis gekommen sind. Die haben halt einfach mal einmal nur Glück gehabt. Und deshalb musst du auch immer gucken, dass du dich mit Leuten umgibst, die gerne Wissen teilen, aber eben nicht einfach nur Wissen teilen, weil sie denken, ich habe schon selber nichts drauf, dann wirklich wenigstens schlau, sondern die eben auch in einem Umfeld unterwegs sind, wo man einfach auch Hinweise darauf hat, dass da im Hintergrund auch einiges geklappt haben muss, sonst wären die nicht hier, sonst würden die nicht in diesem teuren Hotel wohnen, sonst wären die nicht auf der teuren Veranstaltung, sonst wären die nicht im VIP-Bereich. Und deshalb, es gibt eben Möglichkeiten und die Botschaft hier in dieser Folge ist einfach, kauf dir frühzeitig Zugang. Mach Dinge früher. Schreib nicht immer längere Listen von Dingen, die du dir im Leben noch irgendwann erfüllen möchtest, sondern guck, dass du einfach mal Gas gibst und vielleicht wirklich auch mal diese Liste, die du da ja hast, Und wir wissen ja beide, dass du diese Liste hast, dass du diese Liste auch wirklich mal nimmst und dir jetzt einfach mal ganz konkret 2, 3 Punkte raussuchst, die einfach mal aufschreibst, direkt für dieses Jahr schon mal eintaktest und dann einfach damit eine neue Routine aufbaust, an der du dann festhältst. Und ansonsten würde ich mich freuen, dich ohnehin einfach mal kennenzulernen. Gerne unterstütze ich dich auch dabei, wenn du sagst, ich habe zwar große Ziele, aber keine Idee, wie ich mich denen nähern soll. Es ist alles so extrem komplex. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist immer alles so plausibel, was du da erzählst, aber irgendwie hilft es mir noch nicht so richtig bei der Umsetzung. Buch dir gerne mal ein Gespräch mit uns, wo wir uns einfach mal über dich und dein Business austauschen können. Oder wenn du sagst, ja, ich will nicht mit denen sprechen, ich will die erstmal nur ein bisschen beobachten, komm doch mal auf eins meiner 2-Tages-Events, dann lernen wir uns einfach mal persönlich kennen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute wieder bei dieser Folge mit dabei gewesen bist, aber denk bitte dran, Umsatz kommt von Umsätzen. Wenn du jetzt wieder nichts damit machst, war es vielleicht wieder eine schöne halbe Stunde, bringt aber kein Ergebnis. Hinsetzen, Liste analysieren, einzelne To-Dos jetzt auch mal wirklich terminieren, umsetzen und danach vielleicht auch mal berichten, wie sich das im Prinzip dann für dich, ja, ich sag mal, verändert hat und was du daraus jetzt für Schlussfolgerungen ziehst. Ansonsten melde dich bei uns, ich freue mich von dir zu hören.